Er war nur ein einfacher Schreiner. So heißt es oft über den Hitler-Attentäter Georg Elser. Doch fast hätte er es vor 70 Jahren geschafft, Hitler in die Luft zu sprengen. Es fehlten nur 13 Minuten. Der Führer war früher als erwartet abgereist. Wegen schlechten Wetters nahm er den Zug statt dem Flugzeug und musste früher los. Als die Bombe im Bürgerbräukeller hochging, war Hitler schon weg. In seinem Buch »Den Hitler jag ich in die Luft«, der Attentäter Georg Elser, würdigt Helmut G. Hasis den Hitler-Attentäter respektvoll und detailreich. Er beschreibt ihn so.
Georg Elser war ein libertärer, nicht-stalinistischer Sozialist, der die KPD wählte. Von der SPD erwartete er nichts. Elser war eine in sich ruhende, gefestigte Person, mitten in einem Regime, das Mitläufer brauchte.
Georg Elser stammte aus einer schwäbischen Holzarbeiter- und Bauernfamilie. Als Ältester im Haus arbeitete er auf dem Hof mit, war Kindsmagd für die Geschwister und half dem Vater im Holz. Schon früh fiel sein technisches und handwerkliches Geschick auf. Er war ein Tüftler und Bastler, was ihm später beim Bau der Bombe zugute kam. Dem Bild Elsers als einzelgängerischer Sonderling stellt Hasis einen anderen Menschen entgegen. Den geselligen, wenn auch schweigsamen Handwerker, der im Musikverein war, einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatte und sich seinen unabhängigen Geist bewahrte. Elser verweigert den Hitlergruß, meidet die NS-Aufzüge auf der Straße und sein Bruder Leonhard erinnert sich.
Über Politik hat der Georg nie gesprochen, aber den Hitler, den hat er nicht leiden können. Wenn eine Führerrede im Radio war, ist er immer aus dem Zimmer gegangen.
Hasis arbeitet in seinem Buch akribisch Elsers Überzeugung und Motivation heraus. Was wichtig ist, schließlich wurde Elser lange totgeschwiegen und diffamiert. Noch 1999 schrieb Lothar Fritze vom Hannah-Arendt-Institut über ihn, Elser habe seine Beurteilungskompetenz überschritten. Dem stellt Hasis Elsers feste Überzeugungen und Analysen gegenüber und zitiert aus den Vernehmungsakten der Gestapo, wo Elser sagt,
die seit 1933 in der Arbeiterschaft von mir beobachtete Unzufriedenheit und der von mir seit Herbst 1938 vermutete unvermeidliche Krieg beschäftigten stets meine Gedankengänge. Ich stellte allein Betrachtungen an, wie man die Verhältnisse der Arbeit verbessern und einen Krieg vermeiden könnte. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man nur dadurch etwas verändern kann, dass man die augenblickliche Führung beseitigt, also Hitler, Göring und Goebbels.
Elser war Mitglied im Holzarbeiterverband und im Kommunistischen Frontkämpferbund, engagierte sich in beiden jedoch kaum. Doch Hasis arbeitet heraus, dass es dem einfachen Schreiner nicht nur um eine Verhinderung des Krieges ging, wie oft gesagt. In Gestapohaft rechnet Elsa Haarklein vor, dass es den ArbeiterInnen seit dem Nationalsozialismus ständig schlechter ging.
Im Jahr 1929 bekam ein Schreiner einen Stundenlohn von 1 Mark. Heute wird nur noch ein Stundenlohn von 68 Pfennig bezahlt.
Im Herbst 1938 fasste Elsa den Entschluss, Hitler zu töten. Die jährlichen Feierlichkeiten zum Jahrestag des Hitlerputsches im Münchner Bürgerbräukeller schienen ihm der geeignete Ort. Waren doch dort nur alte Kämpfer im Saal und sprach Hitler dort immer selbst. In beharrlicher, mehrmonatiger Kleinarbeit bereitete Elser das Attentat vor. Er studierte Uhrwerke für die Zeitzünder, heuerte als Handlanger im Steinbruch an, um an Sprengmaterial zu kommen, und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Abend für Abend ließ er sich im Bürgerbräukeller einschließen, um die Säule hinter Hitlers Rednerpult für den Sprengapparat auszuhöhlen. Aus Elsers Verhörprotokollen:
Die weitere Arbeit an der aus Backsteinen bestehenden Säule führte ich mit Meißel, Bohrwinde und Meißelbohrer aus. Da der kleinste Laut in dem leeren Saal bei Nacht ziemlich stark widerhallte, musste ich sehr vorsichtig sein. Wenn ich zum Beispiel einen Stein herausbrechen musste, habe ich immer gewartet, bis in den Abortanlagen des Bürgerbräukellers die automatische Spülung einsetzte.
Über 30 Nächte arbeitete er so stundenlang auf den Knien im funzligen Taschenlampenlicht. Tagsüber schlief er, bewahrte absolutes Stillschweigen und schraubte die Zeitbombe zusammen. Eine Meisterleistung, über die der Münchner Polizeipräsident später schrieb, dass dort fachmännisch hervorragende Arbeit geleistet worden sei. Pünktlich um 21.20 Uhr am 8. November 1938 explodierte die Bombe. Säule und Saaldecke wurden zerstört, Hitlers Rednerpult lag unter einem meterhohen Schutthaufen begraben. Doch Hitler war dieses Jahr früher als sonst aufgebrochen, 13 Minuten zu früh. Getötet wurden 7 NSDAP und SAler und eine Kellnerin. Was Elsa wiederum Vorwürfe von Lothar Fritze einbrachte, der schrieb, Elsa habe den Tod von 8 Menschen schuldhaft verursacht. Dem stellt Hases Elsass umsichtige und gezielte Planungen gegenüber, an einem Ort, wo bis auf die Kellnerinnen nur NS-Würdenträger versammelt waren. Und er verteidigt den versuchten Tyrannenmord Elsass.
Nachkriegsdeutschland hat lange Zeit die Berechtigung des Attentats nicht zugeben wollen und sich zur Selbstentlastung der 8 unschuldigen Opfer bedient. Kein Gedanke an Hitlers Millionenmorde in den Lagern, an die Euthanasieopfer, kein Vergleich mit den 50 Millionen Opfern des Zweiten Weltkriegs. Das Mitgefühl galt eher den 8 Toten vom eingestürzten Bürgerbräukeller.
Doch so zielstrebig Elsass das Attentat geplant hatte, so schlecht gelang die Flucht. Elsass wurde an der Grenze zur Schweiz festgenommen. Mit einer Ansichtskarte des Bürgerbräukellers, Teilen des Zeitzünders und einem Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes in der Tasche. Doch selbst wenn die Flucht geglückt wäre, Elsass Schicksal hätte kaum anders ausgesehen, meint Hasis.
Doch die Gestapo hätte von der Schweiz sofort die Auslieferung als Schwerverbrecher verlangt und die politische Polizei von Bern wäre dem Verlangen gerne gefolgt. Es gab ein gegenseitiges Abkommen beider Staaten, dass Attentäter auf das Staatsoberhaupt gegenseitig ausgeliefert werden.
Elsass Versuche, sich harmlos und naiv zu geben, halfen ihm nicht. Nach nächtelangen Verhören, bei denen er schwer gefoltert wurde, gestand er 5 Tage später seine Tat. Doch er verriet niemand, verschleierte Spuren und beharrte auf seiner Alleintäterschaft, was ihm niemand glauben wollte. Unterstellt wurde ihm nicht nur die Zusammenarbeit mit dem britischen Geheimdienst oder mit dem NS-Abtrünnigen Otto Strasser. Jahrzehntelang hielten sich auch die Gerüchte, das Attentat sei fingiert und Elsass ein SS-Mann. Hases beschreibt ausführlich die Anschuldigungen des KZ-Insassen und späteren Kirchenpräsidenten Martin Niemöller, der 1946 an Elsass Mutter schrieb.
Dass ihr Sohn zur SS gehört habe, ist mir schon in Oranienburg wie auch später in Dachau von SS-Angehörigen mitgeteilt worden. Er verkehrte mit ihnen auch durchaus kameradschaftlich und stand auf Du und Du mit ihnen.
Misstrauen über den seltsamen KZ-Häftling, dessen Namen niemand kannte, der aber eine größere Zelle bekam und sogar tischlern durfte, ist verständlich. Doch Niemöller rückte auch Jahrzehnte später nicht von seinen Vorwürfen ab, wo längst klar war, dass sie völlig haltlos waren. Nicht erst das Auftauchen der Verhörprotokolle in den 60er Jahren belegt dies eindeutig. Elsass dagegen verbrachte 5 Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern, immer aufs Schärfste bewacht und in totaler Isolation. Dem Sonderhäftling sollte nach Kriegsende ein Schauprozess gemacht werden. Elsass wurde krank, magerte ab und machte sich keine Illusionen über sein baldiges Ende. Auch seine Familie wurde festgenommen, jahrelang immer wieder verhört und in Elsass Geburtsort Königsbrunn drehte die Gestapo jeden Stein um. Am 9. April 1945, 20 Tage vor der Befreiung des Lagers Dachau durch die US-Armee, wurde Elsass auf Hitlers Anordnung ermordet. Engagiert und gewissenhaft begibt sich Hasis auf Elsass Spuren und verteidigt den einfachen Schreiner, Sonderling und Fanatiker gegen alle Anschuldigungen. Doch dabei schießt Hases manchmal übers Ziel hinaus und ergeht sich in unnötigen Einzelheiten, zum Beispiel zu den verschiedenen Wohnorten Elsass und Hausnummern. Sein ständiges Anschreiben gegen Unwahrheiten über Elsass wirkt bisweilen penetrant und besserwisserisch. Und er skandalisiert zu sehr. Zum Beispiel, wenn er schildert, dass nach dem Erscheinen seiner ersten Elsass-Biografie die Grabplatte des Elsass-Mörders vom Friedhofsamt entfernt wurde. Hases fragt:
Ist es richtig, eine solche Korrektur klammheimlich vorzunehmen? Wie steht es mit der Unverletzlichkeit der Totenruhe, die sonst doch so hoch gehalten wird? Hätte ich selber die Platte entfernt, ich wäre verklagt worden.
Doch unbestritten ist, dass Hases eine kenntnisreiche und spannend zu lesende Biografie über Georg Elsass geschrieben hat, die das völlig schiefe Bild über den mutigen und beharrlichen Hitler-Attentäter gerade rückt. Zudem Hasis schreibt:
Elsass Anschlag hinterließ 2 Schutthaufen, den ersten im Bürgerbräukeller, den zweiten in den Köpfen der Deutschen.
Weshalb Elsass so lange unbekannt blieb und erst in den letzten Jahren ins auch offizielle Gedenken aufgenommen wurde, liegt auf der Hand. Er lässt sich nicht vereinnahmen wie viele andere. WiderstandskämpferInnen wie die Geschwister Scholl standen für die jugendliche Intelligenz, die sich gegen Hitler erhob. Kirchenmänner wie Bonhoeffer und Niemöller sollten den Widerstand der Kirche symbolisieren. Der 20. Juli war wichtig, um die Verbrechen der Wehrmacht zu relativieren. Doch Georg Elsass ließ sich nicht für revisionistische Gedanken verwenden. Der einfache Schreiner hatte seine Analyse der Gesellschaft und daraus als Individuum gehandelt. Er ist das personifizierte schlechte Gewissen für diejenigen, die immer sagen, die einfachen Leute haben davon nichts gewusst. Elsass hält Mitläufern mit dem Spruch auf den Lippen, was hätte ein Einzelner schon tun können, seine Tat entgegen. Daraus baut man in Deutschland nur ungern Helden oder Gedenkstätten. Helmut G. Hasis aber setzt Georg Elsass mit seiner Biografie ein solches Denkmal.